Heute aus der Koansammlung Eiserne Flöte, Fall 36. Wo man sich nach dem Tode begegnet. Dogo besuchte seinen kranken Brudermönch Ungan Donjo. Wo kann ich dich wiedersehen, wenn du stirbst und nur deinen Leichnam hier lässt? Fragte der Besucher. Ich werde dir dort begegnen, wo nichts geboren wird und nichts stirbt, antwortete der kranke Mönch. Dogo war von dieser Antwort nicht befriedigt und meinte, was du hättest sagen sollen, ist, dass es keinen Ort gibt, wo nichts geboren wird und nichts stirbt und dass wir uns daher überhaupt nicht wiederzusehen brauchen. Ihr könnt euch bequem hinsetzen, wenn ihr möchtet. Wo kann ich dich wiedersehen, wenn du stirbst und du nur deinen Leichnam hier lässt? Ist eine Frage, die wir uns Menschen und die Menschheit sich seit jeher stellt. Gestern behandelten wir die Unvorstellbarkeit, dass ich tot bin, dass ich nicht mehr bin. Heute geht es um die Unvorstellbarkeit, das Unvorstellbare, dass ein anderer, meist ein geliebter, wertgeschätzter Mensch, plötzlich nicht mehr da ist. Die Menschheit hat sich angesichts des Todes zwei Fragen gestellt. Mehrere Fragen, aber zwei Fragen besonders. Einmal, wie eben schon gesagt, wo kann ich dich wiedersehen? Aber als erstes auch die Frage, was passiert eigentlich mit der Toten? Und ich werde jetzt in Zukunft bei dem Vortrag ein bisschen wechseln zwischen wegen der Geschlechtsneutralität, zwischen männlich und weiblich. Lasst euch da nicht irritieren. Also, was passiert eigentlich mit der Toten? Es kann doch nicht sein, dass das alles war. Sie oder er, sie war da und jetzt ist sie nicht mehr da. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Da muss es doch etwas geben, wohin die Tote geht. Um den Toten dann dort zu schützen, wurden je nach Vermögensverhältnissen und Lebensumständen unterschiedliche Maßnahmen ergriffen. Riesige Pyramiden, Taj Mahal, ganze Armeen von Terrakotta-Soldaten und so weiter, um den Toten dort, wo er hingeht, zu schützen, zu ihm denselben Komfort zukommen lassen wie im Leben. Heutzutage gibt es weitere Ideen. So wurden und werden in den USA Vorrichtungen betrieben, die es ermöglicht, Amerikanern, wahrscheinlich superreichen Amerikanern, denn das ist sehr teuer, denen es denen ermöglicht, direkt nach dem Tod tiefgefroren zu werden. Zack! Innerhalb von einem schnell frieren, damit möglichst wenig Kristallnadeln auftreten und die kleinen Blutgefäße kaputt machen, klappt trotzdem nicht, aber davon abgesehen. Also die werden schnell gefroren und dann in Tiefkühlfächern mit Notfallgenerator und so weiter eingelagert, bis der medizinische Fortschritt dann so weit gediehen ist, dass die Tote wiedererweckt und dann mit den neuen medizinischen Erkenntnissen geheilt werden kann. Das bringt uns auch gleich zur zweiten Frage, die sich die Menschheit immer wieder gefragt hat. Und zwar, wo kann ich dich wiedersehen? Die eingefrorenen, superreichen Amerikaner werden da ihre Überraschung erleben, wenn sie nach 50 Jahren wieder aufgetaut werden. Ich möchte das nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine nette Erlebnis sein wird, wenn die ganzen Verwandten und gar nichts mehr da ist. Aber von solchen verrückten Ideen, die ja auch nicht verrückter sind als ganze Terrakotta-Armeen mit sich ins Grab zu nehmen, von diesen verrückten Ideen einmal abgesehen, bleibt die Frage und der Wunsch von uns, die wir nicht gestorben sind, wo und wie kann ich dich wiedersehen? Kontakt mit dir aufnehmen. Und ich bin ja nicht Wagnerianer, aber Wagner-Fan, Opern-Fan. Und Richard Wagner hat ja seinen Helden dann immer eine Lösung angeboten. Seinen Heldinnen und Helden. In den meisten Opern vereinen sie sich dann im Liebestod. Falls ihr diesen Weg einschlagen wollt, dann bitte ich euch auf jeden Fall, dieses Teeshow abzuwarten und sich das nochmal genau zu vergegenwärtigen. Denn wir wollen ja erstmal klären, ob es überhaupt solch einen Ort gibt. Und es wäre ja schade, wenn ihr euch da unnötigerweise geopfert haben solltet. Wir lachen jetzt alle nicht. Ich meine, es gibt natürlich im Hinduismus, hat es ja traurige Sachen ergeben. Da mussten ja die Ehefrauen dann immer mit auf den Scheiter auf. Und das ist eine ganz traurige Sache. Aber davon mal abgesehen. Also es wäre nicht gut, wenn wir feststellen, dass Dogo recht hat. Dogo sagt ja, es gibt keinen Ort, wo Mann oder Frau sich treffen könnte. Und dann hätten wir ja die falsche Entscheidung getroffen, wenn wir uns im Liebestod vereint hätten. Es ist natürlich die Frage überhaupt, warum fragt Dogo seinen Brudermönch? Nicht? Er hat ja schon eine Antwort, er gibt ja eine Antwort am Ende des Koans. Und ich glaube, es liegt daran, dass Dogo diese Frage sehr bedrückt. Er hat sich auch sein ganzes Leben lang hat sich Dogo damit beschäftigt. Dazu aber nochmal später. Die zweite Sache ist die, ich glaube, sobald wir von außen in einem Koan etwas hineininterpretieren, ich glaube, dass Dogo diese Frage auch wirklich beschäftigt, weil sein Brudermönch Ungarn ist auch sein Lieblingsfreund. Die haben sich jahrelang gegenseitig befruchtet. Es gibt auch viele Koans, wo beide auftreten. Ungarn ist sein Lieblingsfreund, sein Lieblingsbruder. Und damals, anders als heutzutage, damals war es sozusagen der Standard, dass man einfach mal eben stirbt. Nicht? Ob nun 20, 30 oder 40 Lungenentzündung, zack, weg. Oder irgendeine andere von den üblen Infektionskrankheiten, die wir jetzt etwas besser im Griff haben. Also, er ist bedrückt. Er ist nicht nur bedrückt, er ist bestürzt, dass sein Freund schwer krank ist. Und das Dritte ist, möchte Dogo auch seine Zen-Erfahrung mit seinem Freund teilen, sich messen. Es hat also auch etwas von einem Dharma-Gefecht an sich, dieses Koan. Aber bleiben wir bei, gehen wir mal von dem Dharma-Gefecht, wo jeder seine Zen-Sicht nochmal darstellen will, gehen wir davon mal ab, sondern auf den Fall, auf die Situation, die im Kern dieses Koan steckt. Und zwar, Ungarn ist ernsthaft lebensgefährlich erkrankt. Gestorben ist er nicht, auf jeden Fall erst viel, viel später, nachdem er Tosan Ryokai zu seinem Nachfolger ernannt hatte. Ich erwähne das nur, dass ihr wisst, Ungarn ist also der damalige Vater von Tosan und Tosan ist der Gründer der Soto-Sekte. Also Ungarn ist nicht gestorben, ist gestorben. Natürlich, wir wollen jetzt über den Tod reden und Ungarn ist gestorben, aber später. Aber das wusste Dogo ja jetzt nicht. Für Dogo ist sein Brudermönch schwerst erkrankt. Kann sein, übermorgen ist er tot. Und er fragt ihn dann eben, wo ich dich treffen kann. Und der sterbenskranke, lebensgefährlich Kranke, sagen wir, antwortet, ich werde dir dort begegnen, wo nichts geboren wird und nichts stirbt. Das, finde ich, klingt beruhigend. Mich hat es sehr beruhigt, erstmal. Dann sind wir ja doch nicht völlig hilflos, wir Überlebenden. Wir haben ja doch eine Chance. Kontakt ist möglich. Klingt so. Und wir müssen uns auch vergegenwärtigen, dass es viele Versuche gegeben hat, diesen Kontakt herzustellen. Denken wir nur daran, wir würden jetzt eine Seance machen. Das war im 19. Jahrhundert sehr en vogue. Man hat also eine Sitzung, eine spiritistische Sitzung gemacht und das Medium wurde dann von dem Verstorbenen zum Schreiben gezwungen. Und das Medium hat dann, man nannte das automatische Schreiben, hat dann die Gedanken, die Antworten des Verstorbenen aufgeschrieben. Und da sieht man auch mal, wie stark dieses Bedürfnis von uns Menschen, von der Menschheit an sich ist, mit dem Toten Kontakt aufzunehmen. Also Ungarn meinte natürlich nicht solche Seancen, sind ja auch jetzt wieder aus der Mode gekommen und damals waren sie, glaube ich, nicht in der Mode. Und trotzdem sagt er, ich werde dir dort begegnen, wo nichts geboren wird und nichts stirbt. Wo ist das? Wo nichts geboren wird und nichts stirbt. Und der eifrige, erfahrene Zen-Schüler hebt die Hand und sagt, logisch, das ist doch klar, in der Leerheit, in der Grenzenlosigkeit. Alles klar, wir wissen Bescheid. Auf die Antwort hat Doro offensichtlich gewartet, denn er sagt, es gibt keinen Ort, wo nichts geboren wird und nichts stirbt. Also aus der Traum. Nichts mit irgendwo. Es gibt keinen Ort, wo nichts geboren wird und nichts stirbt. Wie ich schon gestern erwähnte, müssen im Zen die meisten Statements, die Zen-Aussagen, gleich mit einer scheinbar gegenteiligen Aussage zurechtgerückt werden. Gestern habe ich zitiert, es gibt kein Leben und Tod, wenn Buddha innerhalb von Leben und Tod ist. Ich wiederhole, es gibt kein Leben und Tod, wenn Buddha innerhalb von Leben und Tod ist. Und dann habe ich gleich drauf zitiert, wenn Buddha nicht innerhalb von Leben und Tod ist, dann gibt es keine Täuschung über Leben und Tod. Klingt widersprüchlich. Und genauso auch hier. Einerseits, der eine sagt, es gibt einen Ort, der andere sagt, es gibt keinen Ort. Auf einer bestimmten Ebene hat Dogen recht. Richtig ist nämlich, es gibt keinen Ort, wo nichts geboren wird und nichts stirbt. Es gibt das nicht. Alles ist dem stetigen Wandel, dem Kommen und Gehen unterworfen. Tod ist Tod. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Tod ist Tod. Merkwürdig nur dieser Nachsatz. Da brauchen wir uns überhaupt nicht wiederzusehen. Die Wahrheit liegt offensichtlich zwischen, es gibt einen Ort, wo nichts geboren wird und nichts stirbt. Und es gibt keinen Ort, wo nichts geboren wird und nichts stirbt. Wie kommen wir da jetzt weiter? Wie ich eben schon sagte, hat Doku sich sein Leben lang mit diesen Fragen beschäftigt. Und deswegen möchte ich mal einen Koan aus seiner Zeit als erfahrener Zen-Meister zitieren. Das ist der Fall 55 aus dem Higikan Roku. Da heißt es, eines Tages, es war nicht gerade Totensonntag, aber eines Tages ging Doku in Begleitung seines Schülers eine Familie besuchen, wo eine Begräbnisfeier stattfinden sollte, und wollte sein Beileid ausdrücken. Sein Schüler berührte den Sarg und sagte, wahrscheinlich ganz leise, sagte, sag, ist dies tot oder lebendig? Doku antwortete, ich würde es dir nicht sagen, ob es tot oder lebendig ist. Der Schüler, warum nicht? Doku, nein, ich würde es nicht sagen. Und auf dem Heimweg fragte der Schüler wieder, Osho, bitte sei doch so gütig und sag es mir, ansonsten werde ich dich schlagen. Ist es tot oder lebendig? Doku erwiderte, schlag mich ruhig, ich würde es dir trotzdem nicht sagen. Und er soll den Meister tatsächlich geschlagen haben. Also ihr macht das bitte nicht, aber in dem Koran heißt es, er hat ihn tatsächlich geschlagen und Doku hat nicht geantwortet. Warum sagt Doku denn nicht einfach, tot ist tot? Tot ist tot. Fertig. Weil, und das, die gestern da waren, die werden das sofort verstehen, weil das verkennen würde, dass im Augenblick des Jetzt kein Leben und Tod da ist. Jetzt ist kein Leben und Tod. Wir erleben das Leben als ständigen Wandel, als Fluss von Geburt über Leben zum Tod. Oder wie eine Schülerin von mir kürzlich erst sagte, wir erleben das Leben wie eine Erzählung, wie ein Roman. Aber wenn wir das Leben nicht erzählen, nicht erleben, sondern wirklich leben, dann setzt es sich aus unzähligen kleinen Jetzt-Erlebnissen zusammen. Diese können wir nicht festhalten, logischerweise. Meistens können wir sie auch gar nicht wahrnehmen. Nach einiger Zen-Übung lernen wir, sie trotzdem wahrzunehmen, wenn auch meist nur im Nachhinein, aber wir können sie immer mehr spüren. Die hohe Kunst des Zen ist es nun, sie ganz bewusst wahrzunehmen. Also ganz bewusst, während wir in den Jetzt-Erlebnissen sind, diese auch ganz bewusst wahrzunehmen. Und Zazen ist eine gute Möglichkeit, das zu üben. Diese unzähligen Jetzt-Erlebnisse zu spüren. Eine weitere Methode ist, Zen-Schüler unverhofft in dieses direkte Jetzt-Erleben hineinzustoßen. Plötzlich. Das ist der Grund, warum im alten China die Schüler plötzlich und unverhofft von ihren Meistern geschlagen wurden. Mit dem Stock. Um sie plötzlich draufzubringen, dass sie diesen Moment erleben und nicht mehr in den Gedanken über den Moment sind, nicht mehr in den Erzählungen sind, sondern in dem Moment sind. Umman zum Beispiel soll eine tiefe Einsicht bekommen haben, als er sich sein Bein brach. Also er wollte aus dem Doksan-Raum nicht rausgehen, weil er damit nicht einverstanden war, dass der Meister gesagt hat, ist falsch. Und da hat der Meister die Tür dermaßen zugeknallt, dass Umman sich das Bein gebrochen hat. Und in dem Moment hat Umman das Koan gelöst. Auch eine Methode, die wir mal hier einführen können. Ja, heute haben wir ja genügend Ärzte hier, also von daher. Gut. Gut. Also, das kann sich, so eine Erfahrung kann sich dann ausbreiten. Natürlich, diese punktuelle Erfahrung ist immer eine punktuelle Erfahrung, aber sie kann einen dann dazu befähigen, dass man das auch in Zukunft immer leichter erkennt. Immer leichter erkennt, diese Momente. Und das ist genauso im Tod. Denn wenn ich sterbe, im Augenblick meines Todes, ist das ja auch nur ein, ist das nur ein Jetzt-Erleben. Aber das haben wir gestern schon erläutert. Aber danach, was ist danach? Danach ist man doch tot, oder? Dann ist ja kein Jetzt-Erleben mehr da. Und klar, Tod bleibt Tod. Da gibt es keine Täuschung. Aber warum sagt Dogo dann, schlag mich ruhig, ich werde es dir trotzdem nicht sagen? Das fragt man sich doch. Warum sagt er das? Weil wir uns tatsächlich auch nach dem Tod begegnen können, weil es das doch gibt. Gibt es doch eine Begegnung nach dem Tod? Ja, tatsächlich. Und zwar, es gibt eine Begegnung nach dem Tod. Und zwar genau in diesem Jetzt-Erleben. In diesem vollbewussten Verweilen in dem Augenblick. In der So-Heit des Augenblicks. In dem So-Sein, Dasein. Das können wir, dieses vollbewusste Verweilen in der So-Heit, das können wir bei längeren Sessions ja feststellen. Ich will das deswegen auch sagen, das deswegen, weil es klingt immer so, als wenn das was ganz Fernes ist. Nein, wir können das feststellen. Wir sitzen hier in der Sendung. Es ist jetzt nichts Mystisches. Wir sitzen in der Sendung. Wir riechen die Räucherstäbchen. Vielleicht, das haben wir diese Session nicht gemacht, leider, war vergessen. Vielleicht geht auch der Keisaku-Gänger ganz leise durch die Runde. Wir träumen nicht, wir hängen keinen Gedanken nach, sondern wir sind genau da. Wir hören den Schritt des Keisaku-Gängers, wir hören das Knistern, wir interpretieren nicht, wir sind genau da. Dann verweilen wir genau in dem Moment. Und dieses Verweilen ist zeitlos. Da ist nicht auf einmal keine Zeit da, dann rechnen wir nicht in Zeit. Sondern es gibt diese Momente, wo wir nicht darauf hoffen, dass nun gleich der Jiki endlich abschlägt, sondern wir sind einfach da. Werdet ihr alle kennen. Diese kleinen oder auch längeren Momente. Das Verweilen ist zeitlos. Wie Dogen das ja auch sagt in seinem Vortrag Sein Zeit. Alles Sein ist Zeit. Und da ich in diesem gedankenlosen Verweilen alles wahrnehme, nur keine Zeit, die Zeit nehme ich nicht wahr. Ich nehme alles wahr. Aber nur die Zeit nehme ich nicht wahr. Dann ist da auch kein Menno-Sein, sondern es ist einfach nur Dasein. Sobald, weil Zeit ist immer mit Gedanken verbunden. Und wenn keine Gedanken da sind, ist auch keine Zeit da. Sondern wir sind einfach nur da. Wir sind in der Leerheit. In der Grenzenlosigkeit. Und dieses Erleben oder... Jetzt sage ich schon wieder erleben. Eigentlich ist das Leben, das ist die Schwierigkeit mit der Sprache. Ne? Dieses Leben, wenn wir in diesem Leben, sind wir auf einmal im Kontakt mit allen Zen-Meistern und allen Zen-Übenden, die vor uns gelebt haben. Wir begegnen uns in diesem Leben des Daseins, des So-Halt. Und es geht sogar noch ein bisschen weiter. Speziell zu jemandem, der gerade stirbt. Also da muss ich den Sterbeprozess vorstellen. Es gibt einen Moment im Sterbeprozess, da wird in den Nahtoderlebnissen ja auch viel darüber berichtet, es gibt einen Moment, wo noch Gehirnaktivitäten da sind, man noch nicht tot ist, aber man ist kurz davor. Und dann gibt es einen Moment, der Ichlosigkeit, wo auf einmal die ganzen Bezüge abfallen. Ich weiß, ob das jeder Mensch erlebt. Ich weiß, ob es nur von vielen, die dann wieder zurückgeholt worden ist, Leben berichtet worden. Es gibt offensichtlich einen Moment der Ichlosigkeit, der Grenzenlosigkeit. Der Sterbende verweilt in diesem kleinen Augenblick des Sterbens. Er ist dann nur jetzt. Oder wie Dogen sagt, der Sterbende verweilt in der absoluten Existenz des Sterbens mit seiner eigenen Zeit. Und wenn wir Lebenden auch in der Soheit des Augenblicks verweilen, wenn wir unseren Kopf nicht durch diesen ganzen Dschungel, Gedankendschungel völlig, unsere Wahrnehmung völlig getrübt haben, wenn wir also wach sind, ungetrübt, dann ist es uns möglich, tatsächlich mit einem Sterbenden Kontakt aufzunehmen, meine ich. Auch über hunderte von Kilometern weg. Weil beide im grenzenlosen, ichlosen Augenblick verweilen. Das ist natürlich spekulativ. Ich weiß es nicht. Aber ich erkläre mir, so erkläre ich mir dieses Phänomen, dass wir manchmal wissen, wenn jemand weit entfernt stirbt. Vielleicht habt ihr das mal selber schon erlebt oder davon gehört. Man wird unruhig, man ruft an, ist mir berichtet worden. Ich habe es selber erlebt, aber nicht. Da weiß ich nie genau, ob ich mir das nachher eingebildet habe, aber ich meinte, ich hätte es wahrgenommen. Also ist man ruft, es gibt sogar Fälle, wo Leute sagen, ich rufe da jetzt an, weil ich bin unruhig und erfährt dann, ja, ist gestorben gerade. Ich mache Fantasie sein, ist auch nicht so wichtig. Solche Phänomene beschäftigen eigentlich mehr die esoterischen Schulen. Für die Zen-Übung sind sie nicht wichtig. Ich fand es nur wichtig, das zur Abrundung des Bildes zu erwähnen, dass das vielleicht auch möglich wäre. Solche Erlebnisse sind aber nicht wichtig für die Zen-Übung. Sie sind eher ein Abfallprodukt vom Zen. Wir im Zen beschäftigen uns nicht so sehr damit, mit irgendwelchen transzendentalen oder spirituellen, oder sagen wir spirituell ist vielleicht falsch, mit irgendwelchen übernatürlichen Phänomenen, sondern wir üben ja genau das Gegenteil, das Üben der Soheit des Jetzt-Daseins. Das ist Zen. Und dieses Verweilen in der Soheit des Augenblicks, das kann eben nicht als Ort beschrieben werden. Oder ich finde es schwierig. Es kann nicht als Ort beschrieben werden, wo nichts geboren wird und nichts stirbt. Weil das wieder Verwirrung schaffen kann. Der Ort klingt wieder was Statisches. Irgendwie ein Ort, wo irgendwo was ist. Und deswegen sagt Dogo eben, dass es diesen Ort nicht gibt. Und er fügt genau auch deshalb hinzu, deshalb brauchen wir uns überhaupt nicht wieder zu sehen, weil wir ja uns gar nicht verlassen, weil es in der Soheit des Augenblicks, da gibt es gar nicht diese Trennung zwischen geboren werden und sterben, weil die Soheit des Augenblicks ist zeitlos. Und auch das ist wieder missverständlich. Aber trotzdem nochmal, die Soheit des Augenblicks ist zeitlos und da ist ein Begegnen möglich, ein Kontakt. In dieser Erfahrung. Aber auch dies ist wieder missverständlich. Wie immer, wenn ich irgendwas sage, missverständlich ist. Und deswegen ist Dogo geschickter als ich. Viel geschickter. Denn er antwortet auf die Frage, tot oder lebendig, nicht. Er sagt, ich würde es nicht sagen. Denn er sagt, du musst es selbst erfahren. Ob ein Kontakt möglich ist. Du musst es selbst erfahren. Ich würde es dir nicht sagen. Naja, dann könnte man jetzt sagen, bin ich fertig mit dem Thema Leben und Tod? Eigentlich sind wir ja nie fertig mit dem Thema Leben und Tod. Das dauert so lange, bis wir selber gestorben sind. Aber auch mit diesem Korn bin ich noch nicht fertig. Denn es gibt einen netten Kommentar dazu. Nicht nur nett, ist vielleicht sogar ein sehr tiefsinnigen Kommentar von dem Zen-Meister Nyogen. Der hat diese Sammlung mit herausgegeben. Und er stellt die Frage, nämlich grundsätzlich, warum belastet Dogo den Kranken, den Schwerkranken überhaupt mit diesen merkwürdigen Fragen? Besser ist es doch, entweder zum Beispiel den Kranken ganz in Ruhe zu lassen, wenn er das möchte, oder ihn zu fragen, was er in dem Augenblick braucht. Tasse Tee oder einfach neben ihm sitzen und die Hand halten. Warum quält er ihn mit solchen Fragen? Und das lässt sich auch auf die Zeit anwenden, nachdem ein uns lieber Mensch gestorben ist. Dem Toten kann nicht geholfen werden. Wie Nogen schreibt, der Tote ist kalt. Der Leichnam ist kalt. Aber wir können in Kontakt mit den Lebenden sein und deshalb den Nächsten die warme Hand reichen. Wie Nogen das so schön schreibt, der Tote, kalte Leichnam ist eben kalt und wir können dem Lebenden die warme Hand schütteln. Wir können uns in das Leben begeben und so in Kontakt mit dem Verstorbenen sein. Und auch der Sterbende kann dem Überlebenden helfen. Der Sterbende, nicht der Tote, der ist tot. Der Sterbende kann dem Überlebenden helfen, indem der Sterbende dem Lebenden klar macht, dass beide in der Erfahrung der Leerheit verbunden bleiben. Deshalb sagt Nogen, und das finde ich eine sehr, sehr feine, subtile Beschreibung, dieser Begegnung an einem Ort, die es gar nicht gibt. Also sehr schön beschrieben, finde ich, das, was jetzt kommt. Nogen sagt nämlich, wenn ich der schwerkranke Mönch wäre, dann hätte ich geantwortet, sorge dich nicht, ich werde mit dir sein. Ich werde mit dir meditieren, solange du lebst. Sorge dich nicht, ich werde mit dir meditieren, solange du lebst. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.